Hallo, es war eine sehr intensive Zeit für mich auch, die Lobpreiszeit. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns da reingenommen habt. Und Gott ist noch nicht am Ende mit diesem Gottesdienst, wir auch tatsächlich noch nicht. Und genau, wir machen ein bisschen frische Luft rein und dass unsere Gehirnzellen wieder ein bisschen frischer werden und ihr mir gut zuhören könnt. Ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar ist es ein Thema, das mich persönlich schon seit längerer Zeit immer mal wieder beschäftigt. Und tatsächlich habe ich auch das Empfinden, dass es ein Thema ist, was in der Gemeinde jetzt bei uns wichtig ist. Und immer ist es immer wieder an unterschiedlichen Stellen aufgeploppt. Und zwar geht es um Gebet. Und mein Titel dieser Predigt ist, wie wir beten sollen. Ich habe schon gehört vom Dieter, er hat eine große Erwartung, dass ich euch jetzt erkläre, wie ihr beten sollt. Nein, das würde ich niemals unterstellen. Ich glaube auch tatsächlich, wie ihr vermuten könnt, werde ich heute euch nicht erzählen, wie man alles beten kann, weil wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Und ich weiß es vielleicht ja auch noch gar nicht so. Also ich glaube aber, dass Gott uns als Gemeinde in diesem Thema erinnern möchte, dass er uns neu begeistern möchte und dass er uns auch weiterbringen möchte. Und dabei wünsche ich mir für mich selbst und auch für uns alle anderen, dass wir wirklich den Wert des Gebets neu schätzen lernen. Und in allem ist mein Verlangen für mich selber und für euch, dass nicht die Verpflichtung uns ins Gebet führt oder so das Wissen, das sollte man halt tun, sondern dass es wirklich eine Sehnsucht ist in uns. Das ist so mein Gebet, auch für mich selber. Herr, ich will diese Sehnsucht haben, die mich dahin treibt ins Gebet. Und ich glaube, diese Sehnsucht kann nur Gott schenken. So, es ist jetzt keine Motivationspredigt, so fühlt ihr euch alle nachher motiviert, sondern mein Gebet ist, dass Gott wirkt, dass Gottes Geist wirkt, weil nur das kann verändern. Wie gesagt, über Gebet lässt sich sehr viel sagen und ich werde heute Morgen sehr vieles nicht sagen. Aber ein paar Aspekte habe ich natürlich mitgebracht, die mir jetzt aufs Herz gekommen sind für diesen Sonntag. Folie 2, wie in der Bibel Gebet eingeführt wird. Warum starte ich so? Wenn wir uns an ein geistliches Thema nähern, da gibt es ja unterschiedliche Strategien, das zu tun. Und eine Strategie ist dabei zu schauen, wann denn dieses Thema das erste Mal in der Bibel auftaucht. Also mir hilft es immer ganz, ganz gut, um irgendwie das Wesen von dem auch zu verstehen. Und so habe ich das jetzt auch mit dem Gebet gemacht. Und ich habe meine Bibel am Anfang aufgeschlagen und geguckt, ja, wann betet denn das erste Mal jemand? Und ich bin sehr schnell auf einen Bibelvers gestoßen. Und zwar 1. Mose 4, Vers 26, da heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Nachdem die Menschen sich im Paradies ja von Gott abgewandt hatten, das ist in den ersten Kapitel vom 1. Mose, begannen sie dann wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Das ist dieser Bibelvers. Sie fingen an, den Namen des Herrn anzurufen, was nichts anderes bedeutet, dass sie durch ihre Stimme, durch Worte Gottes Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollten. Ich fand es faszinierend, dass diese Motivation von den Menschen ausgegangen sind, weil sie hatten sich doch eigentlich abgewandt von Gott, oder? Also diese Kommunikation zwischen Gott und Menschen hat es von Anfang an gegeben. Und selbst die Sünde, die dann ja kam, die Unvollkommenheit der Menschen, konnte dies nicht verhindern. Ich fand es ein interessanter Gedanke. Egal wie viele Fehler wir haben, wir können trotzdem noch mit Gott reden. Ist das nicht cool? Es gibt Menschen, die zweifeln sogar an Gott, wissen gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt und fangen an zu beten. Und wenn nur das Gebet heißt, zeig mir mal, ob du wirklich da bist. Aber Gott hört es. Gott hat diese Sehnsucht und auch die Fähigkeit, mit ihm zu reden, in den Menschen hineingelegt. Ich glaube, dass Gott den Menschen so von Anfang an geschaffen hat, dass er fähig ist, dass er es kann. Man muss das nicht erst lernen, mit Gott zu reden. Natürlich gibt es unterschiedliche Wege zu beten, aber grundsätzlich kann ein Mensch mit Gott reden. Das Wort anrufen, was wir finden in diesem Bibelvers. Was mache ich auch? Ist auch eine Strategie, nach den Wörtern zu gucken. Also wer Bibelstudium mal machen will, das ist eine gute Möglichkeit. Gibt ja auch gute Tools. Der Norbert ist da auch ein Spezialist, also wer da Fragen hat. Und ich habe mal geguckt, wo dieses Wort anrufen denn noch vorkommt. Und ich bin da auf einen Vers gestoßen, der noch viel früher kommt. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 9. Und zwar ist es da Gott, der ruft. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Gott ist ein Gott, der nicht nur zuhört, sondern er spricht. Er kommuniziert. Das sehen wir auch ganz am Anfang. Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht. Gott spricht, es werde eine Wölbung über dem Wasser und es war so. Ne? Das sehen wir in dieser ganzen Schöpfung. Aber sein Wort, seine Reden sind nicht nur Befehle, die er an seine Schöpfung richtet. Wo bist du, ist ja gar kein Befehl. Es ist eine tiefe Sehnsucht, die er ausdrückt. Ein Suchen nach dem Menschen. Und dieses Suchen ist, dass Gott Gespräch mit den Menschen sucht. Er macht sich zum Gegenüber, Gott macht sich zum Gegenüber, kniet sich runter wie so eine Mama zu ihrem kleinen Kind und will reden, will kommunizieren. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wenn Gott spricht, dann können es nur Befehle sein. So, manchmal wünscht man sich so, ja, Herr, was soll ich tun? So, und dann wünscht man sich so, mach das, tu das oder lass das. Ne? Aber von Anfang an, auch schon in der ersten Geschichte der Menschen, sehen wir, dass das nicht alles ist. Natürlich ist ein Teil davon, Gott redet auch befehlsmäßig, wenn man das jetzt so sagen will, ne? Seid fruchtbar, ist ein Befehl, oder? Mehret euch, ihr sollt nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, ne? Aber das wird zu kurz gegriffen, das ist nicht komplett der Inhalt seines Redens. Sondern er möchte mit uns im Gespräch sein, sich unterhalten, ist das nicht komisch? Gott möchte das. So, wir sehen, dass wir als Geschöpfe Gottes so gemacht sind, dass wir mit Gott reden können. Das bedeutet, alles in dir ist so designt und so angelegt, dass du im Gespräch mit Gott bist. Selbst zu reden und aber auch zu hören, was er zu sagen hat. Das kann uns sehr selbstverständlich vorkommen und ganz normal, wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist. Mensch, es ist doch normal, dass ich mit Gott reden kann. Aber mir ist nochmal neu bewusst geworden, Gott hatte ja komplette Freiheit in der Schöpfung. Er hätte es echt auch anders machen können. Zum Beispiel, dass wir nur ihn hören können und wir gar nicht antworten können, sondern dass er halt der Gott ist, der sagt, so, ich sag euch jetzt mal, wie es lang geht und dann keine Widerrede. Ganz ehrlich, Gott hätte es machen können. Er ist heilig, wir haben heute gebetet, er ist würdig, er allein verdient unser Lob, er sitzt auf dem Thron. Gott hätte das locker machen können, warum denn nicht? Aber Gott hat es anders gemacht, weil er sich was ganz anderes gewünscht hat, weil er sich das Gespräch mit dir gewünscht hat. Gott sehnt sich danach, mit dir zu reden. Und er liebt es, wenn du betest. Er hört dir gern zu. Er ist so nah bei dir und er möchte, dass du dein Herz mit ihm teilst, selbst wenn er doch schon alles weiß. Er weiß doch alles, was in dir drin ist und am Herzen. Und trotzdem sehnt es sich danach, dass du es teilst. Das ist so ein riesengroßes Geschenk, was Gott uns macht. Es gibt Menschen, die haben ein sehr großes Herz für Gebet. Ich weiß, auch in unserer Gemeinde gibt es Menschen, die haben ein großes Herz für Gebet. Das sind so richtige Beter. Ne, da sagen wir vielleicht, das ist ein Mann des Gebets oder eine Frau des Gebets. Und dann gibt es Menschen, da läuft es irgendwie nicht so ganz flüssig. Ja, da braucht es vielleicht mal so einen Anstoß, da braucht es mal eine Erinnerung und da denkt man vielleicht am Ende des Tages, Mensch, das habe ich noch gar nicht gebetet. Und ich möchte euch da auch jeden Druck rausnehmen. Das ist erstmal normal. Wir sind alle unterschiedlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass Gott auch Berufung und Begabung schenkt für das Gebet speziellen Menschen. Okay, das glaube ich wirklich. Aber ich möchte nicht in die Falle treten und sagen, naja, ich gehöre halt nicht dazu. Ich bin halt keine Frau des Gebets, kein Mann des Gebets. Das übernehmen halt dann andere. Sollen die mal beten? das ist jetzt nicht so mein, ich bin mehr der Praktiker oder was auch immer. Ne? Man hat ja immer so schöne geistliche Entschuldigungen auch. Aber ich möchte euch ermutigen und erinnern, Gebet ist etwas Fundamentales. Es ist ein Geschenk, was er jeden gemacht hat. Jeden von uns, jeden Menschen. So, und wenn es dir schwerfällt zu beten und dich daran zu erinnern, dann sei wirklich auch frei, finde deinen Stil. Vielleicht denkst du, boah, sich da hinsetzen, die Hände falten und dann so eine Liste abbeten von Gebetsanliegen, das ist echt mir zu anstrengend oder was auch immer. Das ist nicht so mein Ding. Hey, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu beten. So finde dein Stil, wo du denkst, ja, das hilft mir. Ich glaube, Gott ist da ganz entspannt. Manche gehen lieber raus spazieren, manche tanzen vielleicht oder singen lieber oder was auch immer. Ich glaube, da wurden noch gar nicht alle Möglichkeiten erfunden. Also finde deinen Stil, weil Gebet ist in dich hineingelegt worden. Folgender Satz, den habe ich vor einiger Zeit gehört und er hat mich sehr bewegt. Folie 5 hat Tobias Teichen gesagt in einer Predigt. Er hat gesagt, Erweckung beginnt, wenn Nichtbeter anfangen zu beten. Cool, gell? Erweckung ist nochmal ein ganz neues Thema. Aber was man wirklich sagen muss, wenn du forschst in Geschichte, wo Erweckung passiert, es war immer verknüpft mit Gebet. So, wenn Nichtbeter anfangen zu beten. Klammer auf, ich sage es nochmal, das ist, was Gottes Geist bewirken kann. Ne, was Gott auslöst, nicht irgendeine Verpflichtung, sondern Gott. Ich glaube, dass Gott uns eine Frage stellt. Und zwar die Frage, möchtet ihr im Gebet wachsen? Möchtet ihr im Gebet wachsen? Schon allein, dass Gott fragt, finde ich so krass, dass Gott uns fragt. Aber Gott fragt uns, möchtet ihr wachsen? Und wenn wir das bejahen und sagen, ja, Herr, wir wollen, dann wird Gott auch unser Herz weiter bewegen und uns weiter da führen, wo er uns haben möchte. Folie 6, wie wir beten sollen. Ich habe jetzt einen Aspekt rausgegriffen, nämlich eine Geschichte rausgegriffen, denn natürlich gibt es über Gebet ganz viele Bibelstellen. Aber eine Bibelstelle ist mir doch eingefallen, und zwar finden wir die in Lukas 18. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und zwar seinen Jüngern. Das wollen wir heute zusammen lesen. Lukas 18, Verse 1 bis 8. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemanden, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Je nachdem, was für eine Bibelübersetzung hast du das noch ganz schön härter formuliert, gell? Schau mal, interessant. Und der Herr sagte: Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Ein wunderbares Gleichnis, das kann man sich auch so schön bildlich vorstellen, deswegen mag ich ja solche Bibelstellen. Bei diesem Gleichnis wird ja tatsächlich kein großes Geheimnis draus gemacht, um was es Jesus da geht. Es gibt ja auch ganz andere Gleichnisse, da muss man erstmal überlegen, was meint er denn jetzt eigentlich damit? Aber Lukas führt dieses Gleichnis gleich mit der zentralen Botschaft ein, was denn Jesus damit bezwecken wollte. Wie sollen sie beten? Beständig. Beständig, sie sollen nicht aufgeben, sie sollen dranbleiben, sie sollen sich nicht so schnell entmutigen lassen, sondern beharrlich sein. Beharrliches Gebet. So, Dieter, meine Antwort, wie sollen wir beten? Beharrlich. Okay, das ist schon die Pointe der ganzen Predigt. So. In diesem Gleichnis geht Jesus davon aus, dass seine Jünger beten. So, er fordert sie also nicht heraus, überhaupt zu beten. Wir wissen schon, das ist in uns angelegt, das sollten wir tun. Aber er fordert sie heraus, beständig zu beten. Denn ganz ehrlich, manchmal geben wir echt schnell auf, also zumindest wenn ich mich anschaue. Manchmal gebe ich ganz schnell auf mit meinen Gebeten. So, ich sehe eine Not, die ist groß, die berührt mein Herz. Ich bete dafür und dann höre ich auch wieder auf. So. Dann kommt uns eine Sache neu aufs Herz. Wir hören vielleicht eine Predigt zu einem Thema und wir denken, oh ja, Herr, das ist echt mein Punkt, da will ich weiter drin wachsen, was auch immer das ist. Und wir beten dafür und dann irgendwie kommt der Alltag und es überschüttet alles. Also mir geht es zumindest so. So denke ich, Jesus erzählt seinen Jüngern das nicht ohne Grund, dass sie beharrlich beten sollen. Oft fällt es uns schwer, dran zu bleiben. Und warum? Naja, weil Gott halt kein Wunschautomat ist. Gebet rein, Erfüllung raus. Das wäre doch so schön, oder? Ist die Frage, ob das so schön wäre. Aber so funktioniert es halt nicht. Jesus erzählt von einer sehr hartnäckigen Witwe. Und dieser Witwe wurde irgendein Unrecht getan, was, das wissen wir nicht. Aber sie forderte ihr Recht. Und sie hat eins getan, sie kam immer und immer und immer wieder und am nächsten Tag nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal, immer wieder mit ihrer Bitte vor den Richter. Sie ließ sich nicht von den Umständen ablenken und sagen, Mensch, jetzt müsste ich mal was anderes tun, jetzt habe ich mich da schon echt richtig rein investiert, vielleicht soll ich es einfach fallen lassen. Sie ließ sich auch nicht von den Menschen erschrecken, weil dieser Richter war ja nicht so ein sympathischer Kerl. Sie ließ sich nicht von den Institutionen abschrecken. Sie tat es einfach immer wieder. Und sie kam so lange, bis der Richter ihr endlich zu ihrem Recht verhalf. Und Jesus erzählte es, um die Hartnäckigkeit dieser Frau zu loben, dieses Dranbleiben. Ich habe mich gefragt, was hat der Witwe dabei geholfen, so zu sein, das zu machen? Und ich habe eine Antwort gefunden im Text, nämlich sie wusste, dass sie recht hatte. Sie wusste, dass sie im Recht war. So, deswegen hat sie das gemacht. Sie wusste, was ihr Zustand. Und sie wusste, hey, du bist der Richter, du bist gerecht. Ich bringe dir was und ich bin im Recht. Unsere Gebete und unsere Bitten, die können ja im Inhalt sehr unterschiedlich sein, oder? Also bei mir sehe ich das. Wir beten für schönes Wetter. Wir beten, dass unsere Lieblingsmannschaft im Fußball gewinnt. Wir beten, dass wir einen Parkplatz finden. Wir beten, ach, ich weiß nicht, was betet man denn? Also solche Gebete. Und ich bete auch solche Gebete. Das darfst du tun. Ich bete, wenn ich irgendwo hinfahre und ich nicht weiß, wie es da aussieht und ganz unsicher bin, bete ich auch, Herr, ich bitte, ich will einen Parkplatz finden, der ganz nah ist. Du darfst es tun. Ich bete regelmäßig, wenn wir Sachen verloren haben. Dani hat schon gesagt, er verliert immer sein Geldbeutel und sein Handy letzte Woche. Also, wenn man mal wieder sein Geldbeutel und sein Handy, regelmäßig, Jesus, du weißt doch, wo er liegt, zeig mir das doch bitte. Und ich erlebe tatsächlich immer wieder, dass ich die Sachen kurz nach meinem Gebet wiederfinde. Und ich fühle mich so geliebt und so gesehen von Jesus. Ich glaube, Peggy hat letzte Woche auch so, ne? Also sowas erzählt. Jesus ist einfach so gut, ne? Dass er uns mit so Zuckerle noch so beschenkt. Es gibt aber auch Gebete, in denen wir uns auf die Verheißungen Gottes stellen. Ich glaube, dass solche Gebete irgendwie ein anderes Gewicht haben, weil sie so viel wichtiger sind vielleicht, sondern weil sie gegründet sind in Gottes Versprechen. Gottes Versprechen, wenn du denkst, Herr, du hast deinen Jüngern Frieden versprochen. Ich spüre keinen Frieden. Herr, schenk mir diesen Frieden. Du hast versprochen, dass du unsere Kraft und Stärke bist, aber ich bin gerade so schwach. Herr, du bist meine Stärke, schenk mir diese Kraft. Herr, du hast gesagt in deinem Wort, dein Wille ist, dass alle Menschen errettet werden. Und deswegen stelle ich mich auf diese Verheißung und bete für meinen Nachbar, meinen Freund, wie auch immer. Du hast gesagt, dass deine Schafe deine Stimme hören. Ich höre deine Stimme gerade nicht. Herr, ich stelle mich darauf. Ich möchte, dass ich deine Stimme neu höre, intensiver höre. Du hast gesagt, dass dein Geist uns erfüllen wird. Und ich bete, Herr, fülle mich durch deinen Geist. Ihr merkt, es hat ein anderes Gewicht, weil wir uns auf Gottes Wort berufen, weil wir rausfinden, was Gottes Wille ist. Ganz oft stellen wir uns die Frage, Herr, was ist dein Wille? In der Bibel lesen wir schon mal ganz viel, was Gottes Wille für uns ist. Und wir richten unsere Bitten an einen Gott, der so anders ist als dieser Richter. Na, Jesus will ja nicht das Gleichnis erzählen, um zu sagen, ja, Gott ist wie der Richter. Nee, sondern er sagt, selbst wenn dieser Richter diese Bitte erhört, wie viel mehr euer Vater. Dieser Richter, der im Gleichnis erzählt, oder von dem erzählt wird im Gleichnis, der fürchtet weder Gott noch Menschen und er ist hart und begegnet Menschen mit Verachtung. Ich habe mich gefragt, warum ist der Richter geworden? Also, gäbe es so viele andere Berufe, die da mehr passen würden, gell? Aber gut. Und der Richter erfüllt die Bitte der Witwe aus ganz egoistischen Gründen. Ja, er ist einfach total genervt von dieser Frau. Und dann hat er sogar Angst, so heißt es eigentlich im Grundtext, dass die Frau handgreiflich wird. So. Also eigentlich aus Genervtheit und Angst erfüllt dieser Richter die Bitte der Witwe. Nicht so, aber Gott. Gott ist nicht so. Er hört gerne zu. Er ist niemals genervt von dir. Niemals genervt von dir. Er liebt es, wenn du kommst. Er liebt es, Gebete zu erhören, Achtung, die nach seinem Willen sind. Wir können Gott nicht zwingen, durch unsere Beharrlichkeit Gebete zu erhören. Okay, es ist immer Gott, der souverän ist. Es ist immer sein Wille, der im Einklang mit unseren Gebeten sein darf und wofür wir auch beten können. Aber auch wenn wir nach seinem Willen beten, merken wir, dass Gott so oft ein anderes Zeitgefühl hat. Ich stolper auch immer wieder über den Satz, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Ja, Jesus hat auch gesagt, er kommt bald wieder, gell? Ich meine, hey, also Gottes Zeitmanagement ist so anders wie unseres. Das sage ich nur dazu. Und das macht es oft herausfordernd und anstrengend vielleicht, aber nicht unmöglich. Ich glaube, Jesus fordert uns niemals zu etwas auf, was unmöglich ist für uns, was wir niemals schaffen könnten. Nee, es ist nicht unmöglich. Es ist herausfordernd, aber nicht unmöglich. Was kann uns im Weg stehen, beständig zu beten? Ich habe euch drei kurze Punkte noch mitgebracht, was uns im Weg stehen kann, beständig zu beten. Und zwar sind es Aussagen, die wir vielleicht kennen. Die erste Aussage, es ist einfach anstrengend. Es ist voll anstrengend. Es ist manchmal sehr anstrengend, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ich glaube, dass wir nicht ohne Grund von Gebetskampf oft reden. Ich weiß nicht, wer einen Kampf mal, also wir kämpfen ja nicht, gell, oder? Also ein Kampf symbolisiert für mich jetzt nicht total was Lockeres und Leichtes. Okay, es ist auch mit Anstrengung verbunden und Gebet kann tatsächlich auch mal anstrengend sein. Gebetskampf ist tatsächlich kein Begriff aus der charismatischen Bewegung, sondern aus der Bibel. In Kolosser 4, Vers 12 steht es nämlich, da ist nämlich jemand, der gekämpft hat in den Gebeten. Epaphras, der aus eurer Stadt kommt und ein Diener von Christus Jesus ist, lässt euch grüßen. In seinen Gebeten kämpft er ständig für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Also dieser Epaphras, der hat wirklich beständig gebetet und zwar beständig gekämpft in den Gebeten für die Kolosser, dass sie den Willen Gottes erkennen und dass sie den Willen Gottes tun. So. Und anscheinend ist das irgendwie mit Anstrengung verbunden. Nur weil etwas anstrengend ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Ich weiß, im natürlichen Leben, in unserem Alltag ist es völlig normal, oder? Arbeit ist manchmal anstrengend, oder? Es ist trotzdem richtig. Der Haushalt ist auch manchmal anstrengend und man muss es halt trotzdem tun. Ja? Wenn du Sport machst, ohne Anstrengung wirst du nicht irgendwie weiterkommen. So in unserem im Alltag ist ganz normal, dass Dinge richtig sind und trotzdem anstrengend. Und oft habe ich den Eindruck, dass wir im geistlichen Leben denken, das muss alles nur so flutschen. Gebet ist manchmal anstrengend. Aber dabei bleibt es trotzdem richtig und wichtig. Sollten wir jetzt darauf warten, bis es wieder einfach wird und dann erst beten? Da können wir lang warten, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt auch manchmal Durchstreckenzeiten. Da muss man einfach sich durchkämpfen. Gell? Und ich glaube auch, und das möchte ich da nicht außer Acht lassen, wir können beten, dass der Heilige Geist uns neue Kraft schenkt und neu das Feuer gibt, dass es leichter wird. Okay, dass er uns erinnert, dass er uns neue Freude dafür gibt. Aber tatsächlich braucht es auch immer wieder eine Disziplin und ein Durchbeißen. Bleib dran, auch wenn es mal anstrengend ist. So, Folie 13. Der nächste Satz, der uns im Weg stehen kann, beständig zu beten. Warum muss ich mehrmals das Gleiche beten? Gott ist doch nicht vergesslich. Ganz ehrlich, ich habe mich das oft gefragt. Ja, ich habe mich das oft gefragt, weil ich dachte, Gott weiß doch alles, warum muss ich ihm das denn jetzt nochmal sagen? Also er kennt ja auch mein Herz. So, warum muss ich ihm das erzählen? Warum muss ich Gott an meine Bitten erinnern? Er sieht mich doch. Warum muss ich Gott an seine Verheißungen erinnern? Das weiß er doch selber. Er hat es doch gesagt. Zum einen, nee, Gott ist tatsächlich nicht vergesslich, aber wir sind vergesslich. Und wenn es nur das ist, das wir es im Herzen vergessen haben, im Kopf wissen wir ziemlich viel, gell? Aber im Herzen haben wir es oft vergessen. In meinen Gebeten rede ich zwar in erster Linie mit Gott, aber ich erinnere mich selber auch im Gespräch mit ihm daran, wie er ist. Und was er möchte. Deswegen finde ich es so stark, wenn wir beten und sagen, wie Gott ist. Weil natürlich weiß Gott das selber, es ehrt ihn auch, wenn wir das sagen, aber wir erinnern uns auch selber daran. Zum anderen fordert uns die Bibel auf, unser Herz vor Gott auszuschütten, oder? Und wenn die Bitte immer noch auf meinem Herzen liegt, dann kann ich sie doch auch nochmal ausschütten. Und nochmal vor Gott ausbreiten. Und jetzt habe ich das ultimative Argument, passt auf. Ich habe zwei Personen gefunden in der Bibel, die mehrmals für was gebetet hat. Und welche Person ist das ultimative Beispiel? Jesus auch. Also ich habe mal im Neuen Testament geschaut. Selbst von Paulus und Jesus lesen wir, dass sie mehrmals für die gleiche Sache gebetet haben. Ist das nicht cool? So, Markus 14, Vers 39, da ist schon Jesus die Rede. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Das war Jesus im Garten Gethsemane. Jesus, Mensch, du musst doch wissen, dass du das Gott nicht mehrmals sagen musst. Aber Jesus war im Gebetskampf. Ja, ihm ging es schlecht und er hat es mehrmals, wenn du diese Passionsgeschichte liest und von den Gebeten, die über uns überliefert sind, es ist immer die gleiche, es ist immer dieses Kämpfen und Gott kann es anders tun. Es ist das, was in ihm war und er hat mehrmals dafür gebetet. Und auch Paulus in 2. Korinther 12, Vers 8, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie, da geht es um den Stachel im Fleisch. Also wir können mehrmals guten Gewissens zu Gott kommen und er fordert uns sogar auf, er ist uns sogar ein Beispiel dafür. Der letzte Satz, der uns im Weg stehen kann und mit dem möchte ich enden. Ich zweifle daran, dass Gott eingreifen will. Jesus beendet das Gleichnis ja mit einem Satz, oder eigentlich mit einer Frage, das macht er auch selten. Und zwar, Die nächste Folie, da habe ich nochmal aufgeschrieben. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Um dran zu bleiben, brauchen wir Glaube. Wir brauchen Glaube, dass Gott allmächtig ist, dass er fähig ist und dass er auch willig ist, dass er auch will. Wenn Gott unsere Bitten nicht nach unserem Zeitraster erfüllt, dann kommt sehr schnell der Gedanke, ja, Gott, vielleicht will Gott gar nicht. Vielleicht will er das ja gar nicht tun. Und ja, tatsächlich, manche Bitten will Gott nicht erhören. Na, seien wir doch mal ehrlich. So, manche Bitten will Gott vielleicht nicht erhören. Vielleicht ist aber auch nicht der richtige Zeitpunkt. Gott bleibt in allem souverän. Ich habe schon gesagt, wir können ihn nicht durch unsere Beharrlichkeit, auch nicht durch unseren Glauben zwingen, etwas zu tun. Aber ich glaube, diese Beharrlichkeit dient auch dazu, dass wir im Gespräch mit Gott bleiben, dass wir im Kontakt mit ihm bleiben. Und wie ich schon gesagt habe, es ist nur nicht nur, dass wir reden, sondern Gott redet auch. Und vielleicht redet Gott auch zu uns und sagt, Herr, ja, bete doch mal anders, bete doch mal so. Oder ich will das tun und nicht das, was du dir vielleicht wünschst. Na, also diese Beharrlichkeit dient dazu auch, dass wir überhaupt nah an Gott bleiben und an seinem Herzen. Aber in allem lasst uns nicht an seiner Größe und an seiner Allmacht, an seiner Liebe, an seinem perfekten Plan und an seinen unbegrenzten Möglichkeiten zweifeln. Weil Gott bleibt Gott und er verändert sich nicht. Er hat schon so viel Gutes getan. Oder in der ganzen Weltgeschichte, er hat überhaupt die Welt gemacht. Und auch in unserem Leben, Gott hat sich nicht verändert. Spurgeon hat einmal gesagt, zu viele Gebete sind wie der Klingelstreich eines Jungen. Er klingelt, ist aber bereits weggelaufen, bevor ihm die Tür geöffnet werden kann. Also wenn du das nächste Mal klingelst, dann klingel doch mal stumm und warte. Warte, was Gott tut. Jesus fordert seine Jünger auf, beständig zu beten. Und ich glaube, das fordert er auch uns heraus. Bleibt dran. Bleibt dran. Bleibt im Gespräch mit mir. Hört nicht auf zu bitten. Ich möchte einen kurzen Moment der Stille geben. Und ich möchte euch einladen, euer Herz zu öffnen und Gott dabei zu fragen, Herr, welche Bitte willst du in meinem Herzen reaktivieren? So, gibt es ein Gebetsanliegen, was ich schon mal hatte, wo ich für gebetet habe und wo ich aufgegeben habe? Wo ich nachlässig geworden bin, aus welchen Gründen auch immer. Ich gebe euch einen kurzen Moment und dann möchte ich noch beten. Ich möchte einladen, dass jeder, der so das Empfinden hat, ja Gott, ich weiß, welches Gebetsanliegen ich neu vor dich bringen soll, oder der sagt, okay, ich möchte neu die Entscheidung treffen, heute Morgen beharrlich zu beten, dass die Menschen, die es betrifft, dass die einmal ausstehen und dann möchte ich noch für euch beten. Herr, ich danke dir, du bist so ein guter Gott. Herr, danke für das Geschenk des Gebetes. Und ich bete, dass du neue Sehnsucht in uns erweckst. Herr, wenn du fragst, wollt ihr im Gebet wachsen, möchte ich sagen ja. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns weiterführst, da wo du uns haben möchtest. Herr, wir sehen uns nach deinem Wirken, nach deinem Geist, nach dem, was du willst, Herr, dass du verherrlicht wirst. Herr, wir wollen uns ausstrecken, auch danach, was du tun möchtest durch unsere Gebete. Danke für dieses riesengroße Geschenk, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen von uns und auch besonders diejenigen, die jetzt aufgestanden sind, die du berührt hast, wo du was in Erinnerung gerufen hast. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du es versiegelst in unseren Herzen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns erinnern möchtest, dass du ein super Erinnerer bist. Und ich bete, dass du das tust in uns, Herr. Dass du uns erinnerst, dass du uns neue Leidenschaft gibst, dafür zu beten. Und dass du uns mehr und mehr offenbaren willst, was du dadurch tun willst, was dein Wille ist. So bete ich in deinem Namen. Amen.